SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Es ist eine gute Nachricht für die gesetzlich Krankenversicherten. Ein Sparpaket zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr kann kommen. Mit diesem Sparpaket wollte die Bundesregierung verhindern, dass die Krankenversicherung im kommenden Jahr noch teurer wird. Doch die Bundesländer befürchteten Einschnitte für die Krankenhäuser. Nun also ist der Weg für das Sparpaket frei, denn der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat hat sich entsprechend geeinigt. Mit diesem Kompromiss wurde den Krankenkassen eine finanzielle Atempause verschafft, berichtet Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Finanzierung der Krankenhäuser wird 2026 gebremst. Dadurch sollen 1,8 Milliarden Euro eingespart werden. Das entlastet die Krankenkassen und soll so eine Anhebung der Zusatzbeiträge eigentlich vermeiden. Allerdings haben bereits mehrere Krankenkassen angekündigt, eine Anhebung vorzunehmen, auch weil der Finanzbedarf groß ist und der Beschluss erst so spät im Jahr kommt. Der Kompromiss sieht vor, dass die Krankenhäuser nur ein Jahr lang finanzielle Nachteile in Kauf nehmen müssen, die danach wieder ausgeglichen werden sollen. Das entsprechende Gesetz soll noch in dieser Woche im Bundestag und auch im Bundesrat zur Abstimmung gestellt werden. Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich.
Ins Ausland. Kommt Bewegung in die Verhandlungen für einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine? Am Wochenende wollen sich Vertreter der USA und Russlands in Miami im Bundesstaat Florida zu weiteren Gesprächen treffen. Das hat ein Vertreter des Weißen Hauses zur Nachrichtenagentur AFP gesagt. Geplant sind demnach weitere Gespräche über den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des russischen Angriffskrieges. Am Sonntag und Montag hatte es in Berlin Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, der USA und den Europäern gegeben. Trump selbst hat in der Nacht eine Fernsehansprache an die Nation gehalten. Dabei hat er vor allem seinen Vorgänger Joe Biden und die Demokraten angegriffen. Das waren 18 Minuten Biden-Bashing, wie unser Korrespondent Carsten Kühntop aus Washington berichtet.
Jüngste Meinungsumfragen zeigen, beim Top-Thema Wirtschaft ist die Zustimmung zu Trumps Kurs auf einen Tiefststand gesunken. Doch es sei Bidens Schuld, so der Präsident, dass die Verbraucherpreise so sehr gestiegen seien. Er hingegen habe bereits viel erreicht, um Tanken, Lebensmittel und Wohnen günstiger zu machen. Bei seiner Amtsübernahme seien die USA tot gewesen. Jetzt seien sie aber das heißeste Land überhaupt, Trump wörtlich. Wir sind vom Schlechtesten zum Besten gegangen. So habe er bereits Investitionen in Höhe von 18 Billionen Dollar ins Land geholt. Das stimmt so nicht, in Wirklichkeit ist es wesentlich weniger. Und er habe dafür gesorgt, dass die Preise einiger Medikamente um bis zu 600% gesunken seien. Das ist mathematisch unmöglich. Neu war nur die Ankündigung, jedem Soldaten eine Prämie in Höhe von 1776 Dollar zu zahlen, anlässlich des 250. Geburtstags des Landes im kommenden Jahr.
Vertreter der EU-Länder und des Europäischen Parlaments haben sich auf zusätzliche Schutzklauseln für die Landwirtschaft geeinigt. Dadurch soll das Mercosur-Handelsabkommen mit Südamerika ermöglicht werden. Die EU-Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Aus Brüssel berichtet unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Die Zollvorteile für die Mercosur-Staaten sollen für eine gewisse Zeit gestrichen werden können, wenn Dumpingangebote auf den EU-Markt kommen und heimische Anbieter in Schwierigkeiten geraten. Diese zusätzlichen Maßnahmen sollen die Gegner des Abkommens besänftigen. Besonders überwacht werden sollen die Preise von Rindfleisch, Geflügel, Reis, Honig, Eiern, Knoblauch, Ethanol, Zitrusfrüchten und Zucker. Befürworter des Abkommens hoffen, dass die neuen Schutzklauseln das Abkommen retten können. Es soll am Samstag in Brasilien unterzeichnet werden.
In Brüssel wollen heute etwa 10.000 Bauern demonstrieren. Ihr Protest richtet sich unter anderem gegen Mercosur. Der Mainzer Stadtrat hat den Haushalt für das nächste Jahr beschlossen. Er sieht ein Defizit von mehr als 160 Millionen Euro vor. Der Mainzer Stadtrat hat außerdem beschlossen, dass die multifunktionale Großsporthalle in Mombach gebaut wird. Die Halle werde dringend benötigt, hieß es von vielen Ratsmitgliedern. Nach Angaben der Stadt können dort zeitgleich 7 Schulklassen Sportunterricht bekommen. Die Halle sei auch für Kulturveranstaltungen mit bis zu 4.000 Zuschauern geeignet. Sie soll die marode Sporthalle am Großen Sand ersetzen, deren Abriss für das nächste Jahr geplant ist. Seit Jahrzehnten wird die Oscar-Verleihungsshow aus Hollywood live beim US-Sender ABC ausgestrahlt. Das soll sich ab 2029 ändern. Die Filmakademie hat einen Deal mit der Videoplattform YouTube ausgehandelt. Für 5 Jahre hat sich YouTube die Übertragungsrechte gesichert, hier heißt es in einer Mitteilung. Aus Kalifornien berichtet unser Korrespondent Nils Dams.
YouTube werde ab 2029 die Oscar-Verleihung, Promi-Interviews auf dem roten Teppich, Backstage-Videos und Events vor und nach der Hauptshow zeigen. Kostenlos und weltweit. Dafür sollen die Oscars auch in mehreren Sprachen übertragen werden. Was YouTube für die Rechte bezahlt, ist nicht bekannt. Mit über 2 Milliarden Nutzern ist YouTube die mit Abstand größte Video- und Streaming-Plattform. Die große Reichweite dürfte für die Oscar-Akademie bei der Rechtevergabe den Ausschlag gegeben haben. Auch weil vor allem Jüngere immer weniger klassisches Fernsehen schauen. Die Oscars wollen relevant bleiben, kämpfen aber mit sinkenden Einschaltquoten.
In der Fußball-Champions League der Frauen hat der FC Bayern sein Spiel gegen Oslo klar mit 3:0 gewonnen. Die Fußballerinnen aus München ziehen damit direkt ins Viertelfinale ein. Dagegen hat der VfL Wolfsburg gegen den FC Chelsea mit 1:2 verloren. Die Wolfsburgerinnen müssen damit in den Playoffs um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Dem VfB Friedrichshafen ist die Sensation gelungen. In einem echten Volleyball-Pokalkrimi besiegten die Bundesliga-Profis am Abend zu Hause den Rekordpokalsieger Berlin Recycling Volleys mit 3:2. Gerhard Pinkenburg berichtet.
So hörte es sich in der Spacetech Arena am Flughafen in Friedrichshafen an, als die Häfler ihr Ticket für das Pokalfinale lösten. Der Tiebreak im 5. Satz musste entscheiden und am Ende holten die Häfler 3 Sätze. Libero Lenny Graven konnte es kaum glauben, dass das Team den Top-Favoriten aus Berlin erneut schlagen konnte.
Ja, Berlin ist einfach ein absolutes Top-Team. Man gewinnt nicht ohne Grund 3:0 das erste Spiel in der Champions League, ist Serienmeister. Es war mit Abstand das schwerste Los, was es gibt und dank den Fans haben wir es irgendwie geschafft.
Friedrichshafen steht jetzt im Pokalfinale.
Gänsehaut, ich hatte ja das Glück, dass ich schon einmal da sein durfte. Es ist einfach das Größte, was es im Volleyball Deutschland gibt, deswegen ich freue mich unfassbar.
Am 28. Februar geht es in Mannheim gegen den aktuellen Tabellenführer der Liga, die SVG Lüneburg.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Geht heute früh wieder mit Nebel los, vor allem am Bodensee sowie in der Pfalz und in Rheinhessen. Im Laufe des Tages scheint in Baden-Württemberg, wenn sich der Nebel aufgelöst hat, oft die Sonne. In Rheinland-Pfalz ist es stärker bewölkt. Die Höchsttemperaturen bei Dauernebel nur 6 Grad, dort, wo sich der Nebel auflöst und die Sonne scheint, bis 14 Grad.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Die Vereinigten Staaten von Amerika, sie sind trotz Präsident Donald Trump ein wichtiges Land für uns, politisch, wirtschaftlich, kulturell. Doch Trump macht es uns nicht leicht, weiter an die USA zu glauben. Er treibt seine America-First-Doktrin voran. Und auch sein Auftreten ist immer wieder äußerst gewöhnungsbedürftig. Erst in dieser Nacht hat Donald Trump in der Rede an die Nation wieder rumgepoltert, ja quasi rumgewütet gegen seinen Vorgänger Joe Biden. Sie haben es gerade eben schon gehört. Warum es trotz dieses Präsidenten wichtig ist, den Kontakt mit den USA zu pflegen, das will ich mit Katharina Luther besprechen. Sie ist seit 2023 Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen. Frau Luther, mit Freunden geht man durch dick und dünn, sagt man. Ist es zurzeit für Sie mit Donald Trump als Präsident schwer, die transatlantische Freundschaft mit den USA aufrechtzuerhalten?
Also die kurze Antwort ist nein. Die längere Antwort ist, dass die Stimmung, die Sie ja gerade so sehr detailreich beschrieben haben, sich natürlich schon in unser Institut hineindrückt. Warum ist das so? Weil wir ja nicht isoliert von der Außenwelt arbeiten. Aber wir konzentrieren uns in unserer Arbeit auf eine ganz besondere Ebene und das ist die Ebene der Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt haben Sie ja auch schon dieses schöne Wort Freundschaft in dieses Gespräch mit eingefädelt. Und ich glaube, was Freundschaft so zauberhaft macht, ist, dass man in einem Austausch mit Freunden nicht nur etwas über eine andere Lebenswelt erfährt, sondern in dieser Auseinandersetzung erfährt man durch das Gegenüber auch immer ganz viel über sich selbst. Und dieses Hin und Her, dieses eng verwebte Hin und Zurück, das pflegen wir zwischen Deutschland und Amerika auf der menschlichen Ebene seit über 200 Jahren.
Wenn wir jetzt ein bisschen genauer auf diese menschliche Ebene schauen, Frau Luther, welche Rolle spielen Freunde in den USA, die Ihnen Mut machen, dass die Vereinigten Staaten eben viel, viel mehr sind als die Politik von Donald Trump?
Also vielleicht darf ich da ein bisschen persönlicher werden. Meine Beziehungen zu den USA haben vor über 20 Jahren angefangen, nämlich ganz klassisch über den Schüleraustausch. Und ich war eine Austauschschülerin in einer Highschool in Greenville, South Carolina. Und wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, dann denke ich vor allem an Gastfreundschaft auch zurück. Ne? Also wir erweitern jetzt mal kurz diese Idee von Freundschaft in eine Gastlichkeit. Und meine Gastfamilie damals, die hat mich so herzlich aufgenommen und ich war zum Beispiel für die Gastmutter Beth sofort die deutsche Tochter. Und dieses am Anfang noch eher mütterliche Verhältnis ist mittlerweile tatsächlich in eine ganz tiefe Freundschaft gewachsen. Und das sind so Kleinigkeiten, dass ich heute immer noch ihr morgens, wenn ich hier in Deutschland aufstehe und Kaffee trinke, schreiben kann und ihr von meinem Tag erzähle und ich kriege eine Antwort von ihr zurück. Und das sind diese Verbindungen, die mir tatsächlich Mut machen.
Diese persönlichen Verbindungen in die USA, zum Beispiel den Schüleraustausch, den Sie da gerade erwähnt haben. Hilft Ihnen das auch beruflich, wenn Sie sich als Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen gerade mal wieder wahnsinnig über Donald Trump geärgert haben, um sich dann aber zu sagen, es ist es trotzdem wert, weiter an die Vereinigten Staaten zu glauben?
Ja, absolut. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Amerika-Liebe zu tun, die Sie gerade ja auch so ein bisschen erfahren haben durch meine Anekdote mit der Beth, mit meiner Gastmutter. Und diese Amerika-Liebe, die ist breit gestreut. Die findet ja nicht nur auf der internationalen politischen Ebene zwischen den politischen Eliten der Länder statt, sondern das hat was damit zu tun mit einer persönlichen Verbindung. Aber es hat auch viel zu tun mit Musik, mit der Kultur, mit einer großen Naturliebe, zum Beispiel den National Parks. Und ich glaube, das sind alles so viele Knotenpunkte, die ganz breit verstrickt sind.
Trotzdem wird die Freundschaft zu den USA unter der America First Politik von Donald Trump leiden. Welche Herausforderungen sehen Sie da für das Deutsch-Amerikanische Institut in Tübingen, damit wir mit diesen USA im Gespräch bleiben?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir vor allem respektvoll miteinander im Gespräch bleiben. Und dafür steht auch unser Institut, unsere Kultur, aber auch unsere, wenn wir schon von Gesprächen reden, unsere Gesprächskultur mit Expertinnen und unserem Publikum im Haus. Es ist wichtig, dass wir weiterhin Interesse an den USA haben. Und ich glaube, es ist auch elementar, dass wir neugierig sind. Und das ist deswegen wichtig, weil nur durch diese Kanäle, die dadurch aufgemacht werden, durch die Neugier, durch das Interesse, nur so erlangen wir eine Art von Verständnis. Und bei allen Beziehungen gilt eins: dieses Verständnis darf nie wegfallen. Denn wenn Verständnis wegfällt, dann wird es erst gefährlich.
Vielen Dank, Katharina Luther, Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen. Die SWR aktuell Mutmachgeschichten und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Martin Körner, zuständig in Stuttgart für den Klimaschutz, über die Mutmachgeschichte Neckartor, wie man die Kreuzung mit der schmutzigsten Luft in Deutschland wieder sauber bekommen hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Brüssel treffen sich ab dem Vormittag die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Auf diesem Gipfel geht es vor allem um die Unterstützung für die Ukraine. Jean-Marie Magro.
Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds braucht die Ukraine in den kommenden 2 Jahren über 135 Milliarden Euro. Einen Großteil dieser Last müsste Europa stemmen. Die Kommission hat hierfür 2 Vorschläge vorgelegt. Die Staaten könnten gemeinsam Schulden aufnehmen oder die von der russischen Zentralbank in Europa eingefrorenen russischen Vermögen nutzen. Bundeskanzler Merz setzt sich für die 2. Option ein. Neben der Finanzierung der Ukraine könnte ein weiteres strittiges Thema das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten sein. Kommissionspräsidentin von der Leyen möchte dieses am Samstag in Brasilien unterzeichnen. Frankreich hat allerdings wegen seiner Landwirtschaft um Aufschub gebeten.
Die EU-Staats- und Regierungschefs dürften heute auch mit Spannung auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg schauen. Dort wird ein wegweisendes Urteil erwartet, ob bei Verfassungsfragen EU-Recht über nationalem Recht steht, geklagt hat die EU-Kommission. Grund dafür sind 2 Urteile des polnischen Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, die polnisches Recht über EU-Recht gestellt haben. Lukasz Tomaszewski.
Der Rechtsstreit hat seinen Ursprung in der zurückliegenden Regierungszeit der rechtspopulistischen Peace-Partei. Sie griff immer wieder rechtsstaatliche Institutionen an und hat das Verfassungsgericht mit loyalen Richtern besetzt. Inzwischen ist in Warschau die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Tusk an der Macht. Diese hofft nun auf eine Niederlage ihres eigenen Landes vor dem EuGH. Das heutige Urteil könnte der erste Schritt zum Neuanfang sein. Denn sollte der EuGH die Rechtmäßigkeit des bisherigen Verfassungsgerichts insgesamt in Frage stellen, so hätte die Tusk-Regierung eine Legitimation, um das Gericht zu reformieren. Denn aktuell herrscht Stillstand.
Im Bundestag geht es heute um die innere Sicherheit. Die Abgeordneten stimmen über Änderungen im Luftsicherheitsgesetz und Bundespolizeigesetz ab. Dietrich Karl-Meurer.
So soll die Bundespolizei mehr Befugnisse erhalten, wenn Täter verschlüsselt kommunizieren oder Daten bei Cloud-Diensten speichern. In Waffen- und Messerverbotszonen an Bahnhöfen sollen Kontrollen der Bundespolizei künftig ohne Anlass möglich sein. Trifft sie auf ausreisepflichtige Personen, kann sie selbst Abschiebungshaft beantragen. Auch eine Reform des Luftsicherheitsgesetzes wird heute im Bundestag diskutiert. Der Entwurf sieht vor, dass im Ernstfall die Bundeswehr Drohnen im Inland bekämpfen darf. Zudem sollen Sicherheitsverstöße an Flughäfen, etwa durch unbefugtes Eindringen wie bei Klimaaktivisten, künftig mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden.
10 Monate nach der Amokfahrt durch die Mannheimer Innenstadt am Rosenmontag wird heute das Urteil erwartet. Durch die Amokfahrt starben 2 Menschen und 14 wurden verletzt. Patrick Fiegei.
Der mehrfach vorbestrafte Mann ist unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Er hatte die Tat bereits über seinen Verteidiger beim Prozessauftakt Ende Oktober eingeräumt. Alexander S. war am 3. März dieses Jahres mit bis zu Tempo 80 in eine Menschenmenge in der Mannheimer Fußgängerzone gerast und hatte dabei 2 Menschen getötet. Die Staatsanwaltschaft Mannheim fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für Alexander S. Außerdem die Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie. Der zentrale Punkt für das Gericht wird die Bewertung der Schuldfähigkeit von Alexander S. sein, da er offenbar seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leidet. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass er zum Zeitpunkt der Taten nur vermindert schuldfähig war.
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe will heute klären, wie lange die Schufa Informationen zu bereits bezahlten Schulden speichern darf. Ein Mann hatte die private Auskunftei auf Schadenersatz verklagt, weil sie Forderungen gegen ihn gespeichert hatte, nachdem er sie bereits abbezahlt hatte. Bislang speichert die Schufa die Daten über Kredite beispielsweise 3 Jahre lang. Wir haben Donnerstag, den 18. Dezember. Nächste Woche ist Weihnachten. Haben Sie schon Ihre Geschenke zusammen? Wenn nicht, ein paar Tage bleiben ja noch. Auch die Politik ist gerade teilweise in Schenklaune. Die Bildungsminister planen die Bescherung schon heute, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Gut so, findet Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Weihnachtsgeschenke wollen ja gut geplant sein und am besten auch bezahlbar für die, die sie verteilen. Vielleicht hat es ja deswegen ein ganzes Jahr gedauert, bis sich die Koalition der Schenkenden geeinigt hat. Und zwar die Bildungsminister von Bund und Ländern. Das Geschenk, das heute noch schnell auf den allerletzten Drücker präsentiert werden soll, heißt Digitalpakt 2.0. Das klingt jetzt nicht so sexy, aber es hilft. Vor allem, wenn jetzt endlich damit geplant werden kann. Halbe-halbe sollen die Kosten aufgeteilt werden zwischen Bund und Ländern. Jetzt sagen Sie nicht, da hätte man doch schneller drauf kommen können. Beim Thema Bildung lassen sich die Länder bekanntlich gerne vom Bund finanziell unterstützen, aber nicht reinreden, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Die Schulkinder würden sich wahrscheinlich am meisten über neue Spielkonsolen freuen oder dass ihnen wenigstens TikTok nicht verboten wird, so wie den Kids in Australien. Aber mit dem Digitalpakt 2.0 geht es tatsächlich immer noch darum, dass endlich alle Schulen genug Laptops und Tablets zum Lernen haben und dass die auch gewartet werden. Und in Sachen Medienkompetenz gibt's noch sehr viel Nachholbedarf. Es wird also höchste Zeit für die Bescherung.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.